Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreide KI Klartext. Heute haben wir eine Gästin hier, die schon zum zweiten Mal hier war und jetzt zum dritten Mal da ist, die einzige tatsächlich. Aber das Thema, es geht um juristische Fragen, ist so wichtig und relevant. Deswegen freuen wir uns sehr, liebe Antonia, dass du zum dritten Mal hier dabei bist. Und du bist Medienrechtsanwältin, aber ich glaube, du kannst dich selbst viel besser vorstellen. Einige werden dich schon kennen, also gerne kurz und knapp vorstellen, wer bist du?
Ja, hallo, Antonia Dufeu ist mein Name, ich bin Anwältin und in der Tat, ich beschäftige mich seit ganz langer Zeit schon mit Medienrecht und mit dem Datenschutz und seit spätestens, ich glaube, November 23 auch mit KI-Recht, wenn man das so überhaupt schon nennen kann. Und bin seit 2009, glaube ich, mit Schulen unterwegs, also im Bildungsbereich. Und die berate ich. Letztendlich geht es bei mir immer um das Medienrecht oder digitales Recht für Schulen.
Und Antonia, ich freue mich auch, dass du heute da bist, um ein bisschen mehr zu erzählen über den Bereich Prüfungen, über den wir sprechen wollen, auf jeden Fall. So als kleine Ankündigung schon mal. Wir splitten das nämlich heute in zwei. Und danach wollen wir noch mal so ein bisschen über die Kennzeichnungspflicht sprechen, damit alle schon mal so ein bisschen wissen, worauf sie sich einstimmen können. Ich bin heute auch wieder mit dabei. Und das Schöne ist, dass Antonia, du und ich, wir schon ab und zu auch zusammengearbeitet haben, weil du bei uns auch ganz aktiv bist als Referentin und dort auch immer dein Wissen teilst. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn das heute noch mal erweitert wird durch das, was du hier so erzählst. Und dafür würde ich einmal beginnen mit dem Thema Prüfungen. Riesenthema, wir wissen es alle, beschäftigt alle extrem und gerade durch die ganzen KI-Tools, die jetzt einfach so dazugekommen sind, die jedem zur Verfügung stehen und damit meinen wir nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Schülerinnen und Schüler, spielt das natürlich eine extrem große Rolle und damit würde ich einmal beginnen und ganz praktisch anfangen wollen. Wenn jetzt eine Schule wissen will, ob Schülerinnen und Schüler eine KI in der Klausur, in der Facharbeit, Projektarbeit nutzen dürfen, wo steht denn das? Und wer legt denn das fest, wenn das noch nirgendwo steht?
Genau, ich glaube nicht, dass das schon in so vielen Gesetzen steht. Tatsächlich haben wir ja schon so ein paar, das werden wir nachher ja nochmal besprechen, sowas wie die KI-Verordnung, aber das ist für Schulen vielleicht jetzt nicht so die erste Rechtsgrundlage. Ne? Man müsste schauen, was steht in den Schulgesetzen, was gibt es für Regelungen, was gibt es für Verwaltungsvorschriften und da muss man schauen, naja, wie betrifft das schon die Digitalisierung, weil wir werden da noch nichts mit über KI finden. Ne? Aber wenn jetzt eine Schule sagt, okay, in welchem Rechtsrahmen bewege ich mich denn? Dann würde ich empfehlen, als erstes im Schulgesetz und in den nachfolgenden Verwaltungsvorschriften zu schauen, was da gesagt wird über die Digitalisierung.
Und das ist dann aber vermutlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, oder?
Genau so ist es. Ne? Wir leben im Föderalismus und das Schulrecht ist eben aufgeteilt in die Bundesländer und da hat jedes Land eigene Schulgesetze. Dem Ganzen liegt aber natürlich eine Regelung zugrunde, dass das Grundgesetz, nur ganz kurz dazu, wir haben die Schulpflicht, wir haben freien Zugang zur Bildung, wir haben das Recht der Eltern, die Kinder zu erziehen, wir haben eine Meinungsfreiheit und die persönliche Entwicklung, das ist alles Basis auch der gesamten Schulgesetze, ne? Gleichbehandlungsgrundsatz und so weiter. Also letztendlich schwingt auch natürlich das bundesweite Grundgesetz mit und dann muss ich aber detailliert in die Schulgesetze schauen und in die verschiedenen Verwaltungsvorschriften. Es gibt Stellungnahmen der Ministerien, der Schulaufsicht und so weiter. Und das ist tatsächlich in Deutschland sehr, sehr individuell, auch wenn letztendlich das alles einem Kanon folgt, ne, von den Grundrechten, die ich jetzt gerade genannt habe.
Und da würde mich jetzt mal interessieren, da steht ja jetzt wahrscheinlich, weil das ja bisweilen auch schon etwas ältere Werke sind, die da verfasst wurden, nicht konkret was zu künstlicher Intelligenz und wie die entsprechend eingesetzt wird, wie man damit umgeht. Das heißt, es ist ja so ein bisschen Interpretation dabei. Wie behandelt man das dann? Also wie liest man das dann sozusagen, damit man die Infos bekommt, die man braucht?
Genau, also ich würde so vorgehen und sagen, alles klar, was hat denn die Schule für eine Aufgabe? Ne? Die Schule hat die Aufgabe, Bildung zu fördern, Erziehung zu fördern oder mit gutem Vorbild voranzugehen und so weiter. Und dazu gehört eben auch Teilhabe. aber auch digitale Teilhabe. Und Cynthia, es ist genau wie du sagst, man muss die Vorschriften, die wir haben, müssen wir auslegen. Und dann muss man schauen, okay, wie schaffe ich das, dass ich es hinbekomme? Und das findet man aber im Einzelnen auch in den Schulgesetzen. Das steht in allen Schulgesetzen drin. Bewertungen beispielsweise müssen nach klaren, transparenten Formen und Prüfungsformaten geschehen, einerseits. Und die Schülerinnen und Schüler müssen individuell gefördert werden. Da in diesem Spannungsfeld bewege ich mich. Also ich habe ganz klar, ich muss ganz klar sagen, wie bewerte ich? Ist das eine faire Bewertung? Also hatten alle Schüler die gleichen Voraussetzungen und so weiter. Und dann muss ich aber auch noch mal schauen, wie kann ich den Einzelnen fördern in seiner Entwicklung? Und da gibt es genau das steht in jedem Schulgesetz in etwa. Ich kann jetzt nicht aus dem Kopf sagen, wo, aber da steht überall drin. Und daran kann ich mich entlanghangeln. Und vielleicht kommt das später noch, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber dann hat natürlich auch die Schule selber auch noch mal die Möglichkeit, sich zu überlegen, wie gehen wir in dieser Situation um, mit KI um, mit Digitalisierung um. Also es besteht auch die Möglichkeit, obwohl es nicht schwarz auf weiß im Gesetz steht, dass Schulen schon mal mit diesem Thema umgehen.
Und ich glaube, das ist gerade auch tatsächlich der Fall, was viel passiert. Zumindest was ich oder was wir, ne, Cynthia, ja. Ich weiß nicht, du hast ja auch ganz viel mit Schulen zu tun, was ich mitbekomme, ne, dass das häufig noch quasi von der übergeordneten Ebene das fehlt und die Schulen sich selbst auf den Weg machen, was ja auch total gut ist. Aber du hast gerade auch nochmal gesagt, alle sollen oder müssen die gleichen Voraussetzungen haben. Wo verläuft denn jetzt hier die Linie zwischen ich nutze es, ich darf es nutzen, ich erlaubterweise oder auch Täuschung und vor allem für Schülerinnen und Schüler, was kann man denen denn mitgeben, dass die sich auch sicher fühlen können?
Wenn es darum geht, ob Schülerinnen und Schüler KI-Tools nutzen, dann muss denen klar sein, wenn ich fremde Werke, also ein fremdes Werk ist das, was die KI mir ausspuckt, ne? Wenn ich das als eigenes abgebe, das ist immer eine Täuschung. Wenn ich es aber transparent mache und sage, das habe ich draus gelernt, das ist von mir, das sind meine Schlüsse. Ich habe KI als Tool verwendet, habe einen Text rausbekommen und jetzt mache ich eine gewisse Eigenleistung daraus. Dann habe ich ein Produkt, was eine Lehrkraft auch beurteilen kann. Also letztendlich ist da die Grenze auch Transparenz. Ne? Also etwas heimlich nutzen und abgeben ist nicht korrekt, das ist eine Täuschung. Und aber etwas offenlegen und sagen, das ist das Tool, das ist von der KI, das ist das, was ich draus gemacht habe, das ist eine wunderbare Art zu lernen und eben mit diesen Produkten auch dann umzugehen.
Nun weiß ich, Antonia, dass du ja so einen wunderbaren KI-Kompass hast, an dem man sich fantastisch orientieren kann. Also das heißt, der einem sehr guten Rahmen gibt, innerhalb dessen man entscheiden kann, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Und das ist sowohl für Lehrkräfte als auch für Schülerinnen und Schüler, finde ich, ein total wertvolles Tool. Magst du den mal ganz kurz nochmal erklären, damit man vielleicht anhand dessen nochmal ein bisschen besser greifen kann, was das bedeutet, KI dann auch fair, gerecht einzusetzen im Sinne dessen, dass es okay ist, KI zu nutzen?
Ja, der KI-Kompass, der baut sich wie folgt auf. Zuerst muss ich prüfen, ist das ein legales Tool? Ne? Also ich kann nicht einfach in der Schule irgendein kostenloses Tool verwenden, weil auch die KI viele personenbezogene Daten unter Umständen verarbeitet und so weiter. Dann muss es fair sein. Das bedeutet, alle Schülerinnen und Schüler müssen den gleichen Zugang zu diesem Tool haben und nicht die Kinder mit den Eltern, die irgendwie hochleistungsfähige KI haben, das nur nutzen und bessere Hausaufgaben beispielsweise abgeben. Das ist also der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, es muss transparent sein. Also das, was ich eben meinte, ich muss darlegen, was ist meine, also als Schüler oder Schülerin, was ist meine Leistung und wo habe ich mir die KI zur Hilfe genommen, um mein Wissen zu verbreitern und so weiter. Also das sind diese drei Punkte, die erstmal wichtig sind. Und dann für die Schule ist ganz wichtig, macht das hier Sinn? Ist das lernförderlich? Na, dann die ersten drei Punkte, das können einfach lustige Bildgeneratoren sein. So, und jetzt geht es aber darum, bringt das diese individuelle Förderung, bringt das dem Kind etwas, besser lernen zu können, sich zu entwickeln, in seinem Berufswunsch weiterzukommen und so weiter. Bereichert das den Unterricht und da auch, das steht in jedem Gesetz, erfüllt das den Bildungsauftrag und erfüllt das unseren Erziehungsauftrag, den wir haben von staatlicher Seite, ne? Deswegen gibt's ja die Schulen. Und wenn man diese vier Punkte beschreitet, dann kann man ruhigen Gewissens auch KI in den Unterricht einführen.
Vielen, vielen Dank, Antonia. Ich würde da tatsächlich auch noch mal in die Shownotes was verlinken, dass man sich diese Punkte, die Antonia gerade nannte, zu dem KI-Kompass noch mal ganz in Ruhe angucken kann und gerne auch mit in die Klasse nimmt, damit da etwas Unterstützung besteht. Letztes Mal, als du bei unserem Podcast warst, war deine Botschaft aber auch noch, dass man gerade auch KI-Nutzung nicht unbedingt beweisen kann oder kaum. Und da würde mich mal interessieren, was ist, wenn eine Schule, gerade eben, wenn es dann nicht entsprechend angegeben wurde, dass KI verwendet wurde, was ist, wenn eine Schule dann trotzdem handelt? Also wir gehen mal davon aus, eine Lehrkraft liest eine Arbeit und denkt sich dann sofort, ja okay, nee, also das kann die Schülerin nicht selbst geschrieben haben, das ist ein total anderer Stil, das ist viel zu glatt, aber ich habe ja eigentlich gar keinen Beweis. Was kann die Schule jetzt tun? Also wenn so ein Täuschungsvorwurf erhoben wird für beide Seiten, was kann die Schule machen, aber auch welche Rechte haben Schülerinnen und Schüler, wenn ihnen so dieser Vorwurf im Raum steht? Und was müssen dann quasi für Schritte vielleicht auch formal eingehalten werden, damit das überhaupt Bestand hat, dieser Vorwurf?
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also der allererste Punkt, den ich jeder Schule empfehlen würde, ist, regeln Sie die KI-Nutzung. Ja, also dieses, wir tun so, als gäbe es das nicht oder wir verbieten das gar, macht keinen Sinn. Also als allererstes klare Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler. Wann darf ich es denn nutzen und wann nicht? Das heißt nicht, dass die Schülerinnen und Schüler sich daran halten, ne? Aber das heißt, wir haben eine Konstruktion, wir haben eine Struktur, an der wir sagen können, das ist erlaubt und das ist nicht. So. Ändert nichts daran, dass vielleicht Schülerinnen und Schüler trotzdem mit einem Produkt in die Schule kommen, mit einer Aufgabe oder während des Unterrichts etwas machen und dann irgendwie dann doch KI genutzt haben. Und deswegen passiert es eben auch, dass Lehrkräfte oft denken, also das entspricht so gar nicht der Leistung dieses Schülers. Und dann können sie vorgehen, indem sie sagen, okay, ich habe hier einen berechtigten Zweifel, denn es zählt immer das pädagogische Ermessen der Lehrkraft. Ja? Und was die Lehrkraft beweisen muss, ist zu sagen, das ist hier nicht der Standard des Schülers. Das ist auch nicht das Vokabular, was in dieser Klasse ist. Und mehr nicht. Die Lehrkraft muss nicht nachweisen, der Schüler hat ein KI-Tool genutzt und es nicht transparent gemacht. Die Lehrkraft muss nachweisen, wenn sie das Gefühl hat, da ist eine Täuschung, anhand von Indizien, warum dieser Schüler diese Leistung eigentlich nicht erbringen konnte. Und das macht die Lehrkraft, indem sie den Schüler beispielsweise nochmal mündlich abprüft oder ihn mündlich konfrontiert und sagt, dann, wenn das dein Produkt ist, dann wiederhol doch mal oder dann erklär mir doch mal, wie du im dritten Absatz auf diese These, wie bist du da drauf gekommen? Ne? Also wirklich in das Fach gehen, um das dann sich erklären zu lassen. Und wenn sich dann herausstellt, der kann das gar nicht beantworten. Und er hat nur Vokabeln benutzt oder einen Rechenweg benutzt, der im Unterricht gar nicht vorkam. Dann reicht das, als Indiz zu sagen, ich gehe davon aus, dass es hier eine Täuschung ist. Man muss nicht sagen, du hast kein KI-Tool oder und zwar das benutzt, muss man nicht. Es ist quasi sowas wie ein Anscheinsbeweis. Und dann reicht das. Dann darf die Lehrkraft ihr pädagogisches Ermessen so ausüben, dass sie sagt, ich benote das schlechter, du kriegst eine 6, du musst es wiederholen. Das kommt dann auf die von mir eingangs erwähnten Regeln an. Ne? Da kommt dann an, wie in diesem Fall, wenn die Lehrkraft eben den Verdacht hat, dann gibt es ein Ungenügend. Oder es wird neu geschrieben oder ähnliches.
So, das klingt total plausibel, aber es klingt natürlich nach deutlich mehr Aufwand und Arbeit für die Lehrkraft, weil sie hat jetzt eigentlich das Produkt wurde abgegeben und jetzt muss sie nochmal nachprüfen. Jetzt muss sie das irgendwie nach ihrem pädagogischen Ermessen nachweisen und Indizien finden. Ne? Es gibt ja auch die sogenannten KI-Detektoren. Die sind sehr umstritten, aber mich würde einfach mal interessieren, wie ist denn deine Haltung dazu und sind die aus deiner Sicht juristisch überhaupt zulässig in der Schule?
Also zur zweiten Frage, ich kenne kein juristisch zulässiges Tool, weil sie einfach nicht hundertprozentig sicher sind. Vielleicht sind wir irgendwann an einem Punkt, wo man mit KI entdecken kann und so weiter, ne? Und das auch hundertprozentig nachweisen kann. Alle Fachleute, mit denen ich aber bisher gesprochen habe, die sagen, nee, es besteht immer ein Restrisiko. Naja, und meine Haltung dazu ist auch eigentlich genau die, dass es macht vielleicht Sinn, so einen Detektor laufen zu lassen, aber auch nur als Indiz. Nicht so nach dem Motto, jetzt habe ich den Beweis, den habe ich nämlich nicht. Aber als Indiz zu sagen, guck mal, ich kenne dich doch. Und wenn jemand den Schüler, die Schülerin kennt, dann ist das natürlich die Lehrkraft. Die begleitet sie ja mindestens ein Jahr. Ne? Ich kenne dich doch. Guck mal, deine anderen Arbeiten waren wie folgt, deine anderen Leistungen. Außerdem habe ich hier den KI-Detektor. Den wollen wir gar nicht so sehr bewerten, aber trotzdem spricht das für sich. Und jetzt frage ich dich hier mündlich ab und du kannst mir keine Antwort geben. Ne, dann reicht das. Also ich möchte im Grunde gar nicht, dass die Lehrkräfte noch mehr dokumentieren müssen. Wobei ich kann auch da immer nur sagen, wer schreibt, der bleibt. Ne, es macht manchmal Sinn, sich so ein paar Sachen aufzuschreiben. Ich will die eigentlich entlasten. Ich möchte eigentlich Lehrkräfte entlasten und ihnen sagen, ihr müsst hier gar nichts hundertprozentig beweisen. Es reicht, wenn ihr euren Verdacht äußert und dann ist der Schüler dran. Oder die Schülerin, ne? Und die muss dann darlegen, glaubhaft machen, warum sie dieses Werk wirklich erschaffen hat oder selber gemacht hat und nicht eine KI gemacht hat. Ich plädiere also, und es ist letztendlich auch schon so, ne, so ein bisschen für so eine Umkehr, ne? Die Schülerinnen und Schüler, die müssen nachweisen, warum sie es können und nicht die Lehrkraft.
Ich glaube, was da wahrscheinlich nur sehr wichtig ist, ist, dass es aus einem Wohlwollen heraus passiert und das Vertrauen und um das Vertrauen wiederherzustellen zu den Schülerinnen und Schülern. Also nicht, dass man in so ein konfrontatives Ding geht, absolut. Genau, sondern dass man dann eher versucht, in den Dialog zu gehen, das abzusprechen, zu schauen, was ist tatsächlich eigentlich die Sachlage. Und wie du ja auch schon richtig gesagt hast, ne, es gibt keinen zulässigen KI-Detektor und das liegt ja auch einfach daran, dass auch laut Studien diese Detektoren nicht wirklich zuverlässig sind und dass man definitiv keine hundertprozentige Sicherheit hat, dass das, was dort als Ergebnis rauskommt, wahr ist. Also sprich, es gibt auch Texte, die wurden gecheckt von vor KI-Zeiten und dort wurde 47% KI-Vermutung dahinter gesetzt, wo ganz klar ist, es kann gar nicht sein, weil dadurch, das gab es einfach noch nicht.
Ja.
Genau, deswegen ist vielleicht auch nochmal hier mit eingeschoben, dass natürlich auch nachgewiesen ist, dass es da eine große Problematik gibt in der Glaubhaftigkeit. Insofern finde ich deine Haltung auch sehr wichtig und schön dazu, dass dann eher man schaut, dass diese Beweispflicht von Seiten der Schülerinnen und Schüler kommt und dann eben aber das Ganze auf einem stabilen Fundament wieder gründet, dass sich Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler einander vertrauen.
Absolut. Ich möchte auch nochmal ergänzen, zum Beispiel Doris Wesses war ja auch schon hier im Podcast und die ist ja auch ganz vehement dagegen. Und also ich sehe das genauso und ich fand, du hast es sehr schön ausgeführt, Antonia, wie man damit umgehen kann. Und das Wichtige ist natürlich, dass die Lehrkräfte am Ende nicht noch mehr Arbeit haben dadurch, sondern dass man da gute Wege findet. Und deswegen ist es wiederum so wichtig, dass man halt quasi die Unterstützung der Schule hat, der Bundesländer, dass es halt da möglichst viele Regeln gibt, dass man nicht alles selbst sich ausdenken muss und mit jeder Situation selbst konfrontiert ist. Mhm.
Genau, da vielleicht noch ein Hinweis. Jetzt haben wir gerade nämlich, und das ist so dieses juristische Spitzfindigkeit, wir haben gerade über Beweispflicht gesprochen. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen über die Stränge geschlagen, indem ich gesagt habe, ich möchte es hier umkehren. Das wird nicht passieren. Die Schule muss immer nachweisen. Ne? Also die Schule hat immer die Pflicht, es nachzuweisen. Und da wird aber jetzt gesagt, es reicht, wenn die Lehrkraft es glaubhaft macht. Also ein Anscheinsbeweis da sein. Das heißt nicht, dass ein Schüler jetzt auf einmal viel mehr beweisen muss, als er könnte. So, ne? Aber mir geht es wirklich um eine Entlastung. Ich möchte, dass Schulen dieses Thema angehen, dass alle Beteiligten, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern wissen, wie gehen wir mit solchen Verdachtsfällen um und dass das ganz transparent und fair geschieht und jeder Schüler und jede Schülerin weiß, wenn es so einen Anscheinsverdacht gibt, dann bin ich diejenige, die nochmal erklären muss, warum sie so eine exzellente Leistung abgeben konnte.
Ja, total. Genau. Und am Ende läuft es wieder darauf hinaus. Ne? Man stellt wieder Vertrauen her. Man schaut, wie man, auf welcher Basis man weiterarbeiten will. Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man weiß, worauf man sich einlässt als Lehrkraft, aber auch als Schülerin und Schüler, indem man ein gemeinsames Regelwerk hat, dem man folgt. Das schafft einfach so viel Sicherheit auf beiden Seiten. Deswegen dazu auf jeden Fall nochmal motiviert an alle. Jetzt ist es so, Antonia, dass trotzdem ja einige dann noch an alten Prüfungsformaten festhalten bzw. festhalten müssen. Wir haben ja eben auch dahingehend noch keine größere Revolution, dass in jeder Schule da neue Möglichkeiten schon bestehen, die auch irgendwo verankert sind. Es ist eben auch ein gewisser Spielraum da, wie man dann tatsächlich prüft und was man tatsächlich in welcher Form abfragt. Jetzt ist nochmal meine Frage, ob du vielleicht Prüfungsformate im Kopf hast, die das Ganze so so ein bisschen entschärfen könnten, damit man eben nicht so in diesen starken Kontrollmodus kommt oder zumindest, dass die Kontrolle, wenn dann auf eine Art und Weise erfolgt, wo wir wieder bei dem Punkt wären, dass es für beide Seiten nachvollziehbar ist und gut umsetzbar.
Die gibt es, also es gibt, ich bin keine Pädagogin, kann ich dazu nur sagen, ne? Aber ich bin natürlich oder werde viel gefragt nach neuen und alternativen Prüfungsformaten und so weiter. Und es gibt die Möglichkeiten, die Räume zu entwickeln, also andere Räume zu nehmen, nicht nur den Klassenraum, zeitlich das zu machen, den Zugang zu Materialien und Hilfsmitteln zu erweitern, eine neue Feedback-Kultur zu entstehen zu lassen innerhalb der Schulgemeinschaft. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Ansätze. Und tatsächlich, wenn ich die alle auf einen Punkt bringen würde, aus dieser wieder jetzt meiner juristischen Sicht, dann geht es immer darum, dass es um diesen Schüler zu bewerten oder ich will gar nicht unbedingt über diese Bewertung sprechen. Ich möchte eigentlich immer wieder sprechen über, um unseren Erziehungsauftrag und den Bildungsauftrag zu erfüllen. Da bedarf es eben verschiedener Punkte. Der erste Punkt ist, dieses Format muss in der Schule gelernt worden sein. Na, also ich muss versuchen, dass alle Schüler Zugang zu diesen, was auch immer, ob das jetzt andere digitale Tools sind, ob das eine KI ist, ob das ein Waldstück ist oder so. Man sollte überall lernen dürfen. Ja, also das muss geübt geworden sein. Jeder Schüler und jede Schülerin muss also die Gelegenheit haben, sich daran auszuprobieren und es zu trainieren. Und dann muss auch klar sein, ich muss es fair und nachvollziehbar bewerten können. Das ist ein bisschen heikel oder das könnte schwierig sein mit der KI, weil das so weil eine KI eben unvorhergesehen ist, immer sagt und so weiter. Aber das ist wichtig, dass es klar ist, dass jeder weiß, wie wird denn hier diese Leistung bewertet, wenn ich eine Leistung habe mit mehreren Schülern, da muss die Leistung des Einzelnen bewertet werden können. Und dann muss es eben auch die individuelle Förderungsmöglichkeit auch immer berücksichtigen. Ne? Da sind wir wieder in diesem Spannungsfeld zwischen formativen und geregelten Prüfungsformaten und aber der individuellen Förderung. Das ist ganz schwierig. Das ist auch keine leichte Aufgabe. Aber ich stelle mir immer vor, dass da das pädagogische Ermessen dann greift oder der Zugang zu den Kindern greift. Und dann ist das möglich. Das ist jetzt sehr abstrakt erklärt. Ne? Das liegt daran, dass ich jetzt nicht mit den Prüfungsformaten vorpresche. Das wissen die Pädagogen viel besser. Aber das wäre so ein Weg, wo man ganz alternativ dann prüfen kann tatsächlich und eben auch digitale Werke damit reinnehmen kann.
Wir hatten in der letzten Folge tatsächlich auch viel darüber gesprochen und es ist total schön, dass es jetzt nochmal eigentlich so ein bisschen den Konsens bildet, nämlich dass man da ruhig auch mutig sein kann, mal auszuprobieren, in neue Formate zu gehen, solange nachvollziehbar ist für beide Seiten, wie das Ganze entsprechend dann bewertet wird, warum es so bewertet wird. Und da werden wir auch wieder dabei, es braucht Vertrauen, es braucht eine Basis, eine Beziehungsbasis mit den Schülerinnen und Schülern, ja, damit die sich wohlfühlen, auch diese Sachen mal zu testen. Und dann ist viel mehr möglich, auch rechtlich, als viele Lehrkräfte sich trauen.
Ja. Ja, und da vielleicht auch noch mal so ein Dreiklang. Wenn ich einen Schüler bewerten möchte, dann gucke ich mir nicht nur den Schüler an. Ne? Das wäre das Individuelle. Ich muss aber auch schauen, wie ist denn die Gruppe, also wie ist die Klasse, wie ist der Standard der Klasse? Ne? Das ist eben genauso wichtig als der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, was steht im Lehrplan? Was wird denn hier festgelegt, bis wann müssen die was können beispielsweise? Also das sind diese drei Punkte, die ich auch beachten muss, um eine faire Benotung hinzubekommen. Und das muss eben bei diesen alternativen Prüfungsformaten mitschwingen.
Super schön. Und was du jetzt auch gesagt hast, ich finde, es klingt für mich viel näher an der Realität, was wir später halt auch brauchen dann. Ne? Ja. Also im Prinzip, so wie gerade Prüfungen stattfinden, hat ja selten was mit der Arbeitsrealität beispielsweise auch zu tun. Ne? Wenn man auch schon die Schülerinnen und Schüler näher ranbringt. Genau, voll gut. So, jetzt startet ja bald das neue Schuljahr. In den ersten Bundesländern geht es jetzt bald wieder los. Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Und wenn du jetzt einer Schulleitung, die ins neue Schuljahr startet, drei Dinge zum Thema Prüfungen mitgeben würdest, was würdest du ihr mitgeben?
Also ich glaube, der erste Punkt, falls es noch nicht geschehen ist, klare Regeln für die gesamte Schule. Die Schulleitung aber auch die Gesamtkonferenz oder Lehrerkonferenz, das nennt sich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, hat die Gelegenheit, jetzt am Schuljahresanfang sich da eine Regelung zu geben. Nehmen Sie doch die Elternvertreter und die Schülervertreter noch mit rein und dann gibt die ganze Schule sich eine Regelung, wie man mit neuen Prüfungsformaten umgeht. Und da kann ich auch nur sagen, das ist jetzt schon viel weiter, als man so denkt. Ja, da sagen die jetzigen Gesetze, die jetzt noch nicht KI beinhalten, die sind da schon relativ frei, ne? Wann darf ich eine Klassenarbeit ersetzen und so weiter? Also erster Punkt, klare Regeln schaffen. Der zweite Punkt, glaube ich, wäre so eine, würde ich empfehlen, eine Offenheit der Digitalisierung gegenüber, aber mit einer Motivation der Teilhabe. Jana, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Unsere Kinder, also die Kinder, die jetzt in der Schule sind, die werden mit KI arbeiten müssen. Und die werden nicht mehr Wissen stoisch abrufen müssen und es abgeben müssen. Es wird ganz anders sein. Es ist viel mehr mit Transferleistung. Und da sollte die Schulleitung auch rangehen und schauen, wie kriegen wir da was umgesetzt. Und der dritte Punkt ist, holt eure Lehrkräfte ab. Entlastet sie. Die haben schon genug zu tun. Und es ist unglaublich hilfreich zu wissen, die Schulleitung steht hinter mir. Auch wenn ich mal so eine Täuschung durchziehe und sage, ich habe hier einen ganz starken Verdacht. Ich glaube, das ist das, was Schulen brauchen. Ja, dass auch da Einheit herrscht.
Super. Vielen Dank für die drei Punkte. Und wir hatten ja gesagt, beziehungsweise Cynthia hatte angekündigt, dass wir heute zwei große Themen mit ihr besprechen wollen. Zum einen das Prüfungsthema. Wir könnten da noch viel länger drüber sprechen, aber die Zeit ist begrenzt und ich glaube, das war schon mal super hilfreich. Also vielen Dank dafür. Das zweite Thema ist die relativ neue Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte. Die ist nämlich jetzt im August 2026 nochmal verstärkt worden oder ist jetzt quasi über diese neuen Transparenzpflichten des EU-AI-Acts in Kraft getreten. Und bisher war im Prinzip die Linie KI-Werke sind gemeinfrei, im Grunde frei nutzbar. Ändert sich das jetzt durch die neue Kennzeichnungspflicht? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen ausholen und ein bisschen was zu sagen.
Ja, sehr gerne. Wir müssen hier drei verschiedene Pflichten auseinanderhalten, die alle Kennzeichnungspflicht heißen. Und das ist so schwierig. Also wir haben die urheberrechtliche Quellenangabe. So, ne? Das kann man auch eine Kennzeichnungspflicht nennen. Und zwar ist es grundsätzlich so, im Urheberrecht steht, wenn ich ein Werk erschaffen habe, bin ich der Urheber. Und dann, wenn jemand mein Werk nutzt, dann muss er kennzeichnen, dass das mein Werk ist und er das nur für seine Gedanken mitverwendet hat. Quellenangabe, Zitatpflicht, so. Das kann man auch als urheberrechtliche Kennzeichnungspflicht nennen. Das ist auch wichtig und das gilt weiterhin. Jetzt haben wir aber, wenn ich KI-Produkte habe, haben wir ein anderes Problem. Ich will es eigentlich gar nicht Problem nennen, eine andere Situation. Und zwar hat ein KI-Produkt kein Urheberrecht. Also es entsteht erstmal kein Urheberrecht. Das ist das, was du meintest mit gemeinfrei. KI-Produkte sind erstmal gemeinfrei. Wir haben aber eine andere Motivationslage. Die KI-Verordnung sagt, wir müssen bei KI-Produkten es kenntlich machen, dass es nicht von einem Menschen ist. Das hat nicht mit dem Schutz des Urhebers zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass ich mit KI-Produkten Deepfakes erstellen kann, dass ich vielleicht in einem Telefon mit einem KI-Bot spreche und es gar nicht weiß. Und deswegen steht in der KI-Verordnung, es ist wichtig, dass zu kennzeichnen. Also wenn ich mit einem Bot telefoniere, muss ich darüber aufgeklärt werden, wenn ich ein echt lebensechtes, fotorealistisches Bild mache, da muss ich darüber aufklären, dass das ein KI-Produkt ist und daher habe ich hier auch eine Kennzeichnungspflicht. Naja, und dann, weil wir ja hier gerade im Bildungsbereich sind, ich habe natürlich auch eine Kennzeichnungspflicht, die Schülerinnen und Schüler treffen, ne? Die müssen auch kennzeichnen, was sie, was von der KI ist und was nicht. Und das gehört eigentlich ins Schulrecht letztendlich, ne? Weil da eben auch klar ist, die müssen Transparenz machen, was ihre Leistung ist. Also diese drei Punkte. So, und jetzt reden wir aber über die Kennzeichnungspflicht aus der KI-Verordnung. Und das habe ich kurz schon skizziert. Also da geht es darum, dass ich klarstelle, wenn es ein Produkt ist, was auch von einem Menschen kommen würde, dass dann gekennzeichnet wird, das ist ein KI-Produkt. Und das muss ich nicht nur machen, indem ich da meinen Namen drunter oder die das KI-Tool drunter schreibe, stelle und dann sage, das habe ich gemacht, habe ich generiert. Es geht eben auch darum, dass es maschinenlesbar sein soll. Also auch wenn das mit im Internet kursiert, dass dann dass dann die Crawler das auch finden und wissen, dass es und einordnen können als KI-Produkt.
Da noch eine Frage nochmal nachgehakt. Es gibt dann jetzt deshalb so ein bisschen diese verkürzte Botschaft, dass alles, was jetzt mit KI erstellt wurde, gekennzeichnet werden muss. Ist das dann deshalb jetzt aber so, also dass wirklich alles einmal sichtbar sein muss, das wurde mit KI generiert? Und wann fängt vielleicht auch so ein bisschen dieser menschliche Anteil an sozusagen, der das sozusagen wieder so ein bisschen relativiert? Weil ne, man kann sich auch einen Text generieren lassen und danach bearbeitet man den. Wie ist das da? Also gibt es da nochmal so ein bisschen eine Übergangsphase sozusagen?
Nein, es gibt keine Übergangsphase mehr. Aber der Artikel 50 in der KI-Verordnung, darüber sprechen wir hier, der ist in verschiedene Absätze geteilt. Und da wird ziemlich klar unterschieden, zu welchen, also wann brauche ich ganz klar eine KI, eine Kennzeichnungspflicht und wann eben nicht. Und wenn ich beispielsweise ein Video mache mit rosa Drachen, die überall fliegen und die Menschen leben auf Wolken und alles ist in Pastelltönen, dann brauche ich nicht sagen, wisst ihr, das ist jetzt kein echtes Video. Das muss ich dann nicht, weil das versteht sich von selbst. Ne? Jeder, selbst ein Drittklässler, erkennt, dass das jetzt hier KI generiert ist, also dass es nicht eine Realität ist. Wenn ich aber meine Schulleitung mit einem Megafon sprechen lass und sage, bis zu den Herbstferien machen wir hitzefrei. Und das ist realistisch. Das muss ich ganz klar kennzeichnen, denn da könnte tatsächlich ein Drittklässler denken, super Idee. Ne? Also da, das ist so, dann, da gibt es diese verschiedenen Stufen. Das eine ist ein Deepfake. Man kann das ja noch viel schlimmer und auch strafrechtlich relevant nutzen und so weiter. Also daher ist es wichtig, dass man sowas kennzeichnet. Wenn ich beispielsweise eine Einladung mit ganz allgemeinen Inhalten zum Schulfest oder sowas da reinbringe und das KI generieren lasse, dann würde ich immer empfehlen, man könnte drüber streiten, dann würde ich aber immer empfehlen, einen kleinen Hinweis zu geben, rein KI generiert. Wenn es aber so ist, dass ich substanziell an einem Text oder auch an einem Bild, ne, substanziell arbeite, das redaktionell, die KI-Verordnung spricht von dem von einer redaktionellen Überprüfung, ne? Das heißt, ich gehe mit meinem eigenen Wissen in diesen Text oder in das Bild, das kann man für alles nutzen, ne, aber in diesen Text rein und überarbeite das und mache es für mich passend und mache quasi ein neues menschliches Werk drauf, dann muss ich das auch nicht kennzeichnen, weil dann ist es mein Werk, ne? Dann ist es das, was aus meiner Kreativität quasi entstanden ist, ne? Also dann muss es aber eine substanzielle Bearbeitung sein. Und wenn ihr mich jetzt fragt, ja, was ist denn, ab wann ist substanziell und ab wann nicht, kann ich nicht sagen, ne? Das ist letztendlich sagt, und da bin ich jetzt wieder aus einer Auslegung vom Urheberrecht, da bin ich jetzt wieder, also letztendlich geht man davon aus, in dem Moment, wo ein neues Werk entsteht, dann verblasst das KI-Werk, das KI-generierte Werk und es entsteht was Neues. Und dann muss ich es nicht kennzeichnen, dann werde ich quasi Urheber.
Super. Dieses es kommt drauf an, ich glaube, das ist immer ganz wichtig im juristischen Kontext. Da erinnere ich mich dran, genau. Ja. Also vielen Dank. Und das Beispiel mit dem Hitzefrei bis zu den Herbstferien, ich glaube, das würden nicht nur die Drittklässler glauben. Ich glaube, da würden andere sagen, das klang doch plausibel. Das kann ich mir gut denken. Okay, aber lass uns nochmal über das Thema sprechen, Anbieter versus Betreiber. Und die Frage ist immer, wer ist denn überhaupt Betreiber? Ist es die Schule? Was bedeutet das Ganze für die Anbieter? Wir als FOBITS haben natürlich auch Pflichten, das ist uns bewusst. Und wir haben auch schon viele Dinge natürlich umgesetzt, auch jetzt im August nochmal zu dieser Kennzeichnungspflicht. Aber vielleicht kannst du hier nochmal ein bisschen was zu sagen, was vor allem für Schulen und Lehrkräfte relevant ist.
Also erstmal Anbieter ist derjenige, der ein KI-Tool entwickelt hat und Betreiber ist derjenige, der dieses KI-Tool dann nutzt. Und die Schule wäre also dann Betreiber. Und damit einhergehen eben auch Kennzeichnungspflichten. Also ich muss jedem, der damit arbeitet, klar machen, wie er damit umgehen muss. Welche Nutzung erlaubt es und was nicht? Was sind unangemessene Inhalte? Inwieweit muss ich kennzeichnen, dass es ein reines KI-Werk ist? Oder habe ich es vielleicht redaktionell für mich neu erschaffen und dann muss ich es nicht kennzeichnen? Also das ist, glaube ich, wichtig dabei zu wissen. Für die einzelne Lehrkraft bedeutet das nicht mehr Haftung oder irgendwas. Wenn ich von der Schule ein Tool zur Verfügung gestellt bekomme, dann kann die Lehrkraft das nutzen. Sie selber wird weder Betreiber noch verantwortlich oder irgendwas. Die Lehrkraft selber kann das nutzen im Rahmen der Nutzungsbedingungen. Ne? Die darf natürlich auch keine unangemessenen Inhalte erstellen. Und daher ist wichtig, nutzen Sie die Tools, die Schulen zur Verfügung stellen. Das ist immer noch besser, als wenn man zu Hause bei seinem kostenlosen KI-Tool irgendwelche Inhalte generiert. Da spricht man heutzutage auch, glaube ich, inzwischen von Schatten-KI, ne? Weil viele sowas nutzen und dann doch irgendwie in die Arbeit, in den Unterricht einfließen lassen, ohne dass klar ist, wer welche Daten da eingeflossen sind, um dieses Werk zu produzieren. Ja, also daher ist es wichtig, das in diesem schulischen Kontext zu bleiben. Und nochmal abschließend, Betreiber wird die Schule.
Vielen Dank, Antonia, dass du es da auch nochmal aufgeschlüsselt hast. Für all diejenigen, denen das vielleicht jetzt ein bisschen zu theoretisch ist, würde ich jetzt ganz gerne nochmal ein bisschen in ein paar praktische Beispiele gehen und mit dir ein kleines Spiel spielen. Und zwar das Spiel kennzeichnungspflichtig, nicht kennzeichnungspflichtig oder kommt darauf an. Sehr langer Titel. Für ein paar Beispiele, Situationen, die ich dir jetzt ganz gern mal nennen würde und du mit diesen drei verschiedenen Termini einmal arbeitest, um zu sagen, wie deine Lehrkraft entsprechend in der Situation damit umgeht oder generell, wie dann damit umgegangen werden soll von denjenigen. Und genau, und dann legst du einfach mal los. Wollen wir das mal so machen?
Ja, gerne.
Perfekt, super. Dann fange ich mal an mit dem ersten. Und zwar, eine Lehrkraft erstellt mit KI oder mithilfe eines KI-Systems ein Arbeitsblatt für ihre Klasse.
Cynthia, da muss ich direkt nachfragen. Mhm. Sie verwendet keine fremden Dateien, die sie da hochlädt oder so. Sie sagt einfach, der Prompt lautet, mach ein Arbeitsblatt in Geschichte Klasse 7.
Genau, so. Gehen wir mal davon aus. Ja, korrekt.
Ja, kein Problem, kann sie machen.
Also wäre dann in dem Fall nicht kennzeichnungspflichtig? Oder kommt es darauf an?
Das reine KI-Tool, sie nimmt das und dann wird das ist kennzeichnungspflichtig.
Es kommt aber auch da natürlich immer drauf an, ob die Lehrkraft es als Inspiration nutzt und dann weiter bearbeitet. Mhm. Ne?
Jetzt haben wir auch einen fiesen Fall, weil der ist eigentlich sehr, also ne, da kommt es auf viele verschiedene Faktoren drauf an. Du hattest jetzt schon zu Beginn gefragt, ob es irgendwie davon abhängig ist, dass sie eigene Dateien noch mit hochlädt oder nicht. Und aber auch, das ist jetzt ein bisschen die Frage, glaube ich, und darauf zieht es vielleicht ab, inwiefern die Lehrkraft mit ihrem eigenen Fachwissen nochmal drüber geht und dann natürlich richtig stellt, was vielleicht auch fehlerhaft ist durch die KI. Würde das dann quasi schon verändern?
Ja.
Aber wir sehen, dass es nicht einfach ist. Es ist kein einfaches Thema und es gibt manchmal nicht dieses einfache Ja-Nein, weil es eben abhängig ist von so vielen Faktoren. Und deswegen ist die Beschäftigung mit dem Thema, dieses ne, drüber nachdenken, sich damit auseinandersetzen, so wahnsinnig wichtig.
Das ist ganz wichtig und wir sind ja auch noch am Anfang der Kennzeichnungspflicht. Es wird schon jede Menge darüber gesprochen und wir haben Leitlinien und wir haben Grundsätze, die da zugrunde liegen und vielleicht sollten wir da nochmal den Fokus drauf machen, immer dann, wenn es eine in irgendeiner Art Täuschung geben könnte, dahingehend, dass hier etwas veröffentlicht, publiziert, in der Schule zugänglich gemacht wird, von dem man wissen muss, das ist eine KI gewesen, dann habe ich eine Kennzeichnungspflicht. Wenn ich aber meine siebte Klasse nur über die Französische Revolution abfrage in meinem Arbeitsblatt, habe ich diese Motivation der Kennzeichnungspflicht im Grunde nicht. Ja, so muss man da darüber reden. Wenn ich Inhalte produziere, die die Schüler am Ende lernen müssen, dann muss ich sicherstellen, dass diese Inhalte, wenn sie KI-generiert sind, korrekt sind. Und in diesem Zuge muss ich das überprüfen und vielleicht auch kennzeichnen. Aber in dem Moment, wo ich meine Arbeit als Lehrkraft erledige und anstatt es mit meinem Kopf runterzuschreiben, mir eine Struktur durch eine KI erstellen lasse, dann ist das in Ordnung. Ja, das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Die Täuschung gilt zu verhindern. Ich darf nicht so tun oder nicht den Anschein erwecken, es wäre menschlich und in Wirklichkeit ist es KI.
Das ist tatsächlich echt spannend. Also mich fasziniert gerade nochmal diese verschiedenen Facettierungen, was so den Unterschied macht sozusagen bei der Kennzeichnung. Ich würde deshalb jetzt trotzdem nochmal mit dir durch ein paar Fragen durchgehen und du kannst einfach gerne nochmal ein bisschen differenzierter dazu erläutern, was tatsächlich gelten würde, damit wir berücksichtigen, dass es etwas weniger klar ist, als wir uns vielleicht das auch ein bisschen wünschen würden. Und zwar, eine Lehrkraft lässt sich einen Elternbrief formulieren und verschickt ihn. Sollte sie das entsprechend kennzeichnen?
Auch da, das tut mir leid, ich habe keine Ja- und Nein-Antwort. Da würde ich, in so einem Fall würde ich sagen, ja, soll sie machen, keine Kennzeichnung, aber vorab als Schule eine KI-Compliance entwerfen und sagen, liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, alle Beteiligten, wir implementieren im Rahmen der KI-Verordnung KI-Tools. Und da geschieht das auch, dass wir einfache Schreiben an die Elterngemeinschaft über KI generieren. Diesen Weg würde ich gehen. Nicht jeden Text kennzeichnen, sondern einfach so eine Richtlinie publizieren auf der Webseite oder den Eltern am Schuljahresanfang mitgeben und sagen, in diesen Bereichen, wo es überhaupt nicht um personenbezogene Daten geht, wo es gar kein Risiko gibt, werden wir KI-Tools nutzen. Und das ist auch schon eine Kennzeichnung letztendlich, auch wenn mich das nicht verpflichtet, an jedes Dokument unten nochmal zu schreiben, erstellt mit.
Ja. Das heißt, es ist vielleicht auch bisweilen eher eine Transparenzpflicht als eine Kennzeichnungspflicht im wörtlichsten Sinne. Kann man das so sagen?
Ja, super. Na klar, genau, darum geht's. Also letztendlich ist die Kennzeichnungspflicht ein Punkt der Transparenzpflicht.
Okay, dann würde ich nochmal auf zwei Fälle gehen, die vor allem KI-generierte Bilder betreffen. Zum Beispiel ein KI-generiertes Bild soll in einer Schülerzeitung erscheinen. Ist da dann nicht nur Transparenz grundsätzlich notwendig, sondern auch die Kennzeichnung?
Ja, da ist eine Kennzeichnung wichtig, weil da klar ist, auch da kommt es an auf den Inhalt des Bildes, ne? Aber da würde ich prinzipiell von einer Kennzeichnungspflicht ausgehen. Das liegt auch daran, dass bei Bildern die Kennzeichnungspflicht insgesamt, also ganz vereinfacht gesagt, nochmal ein bisschen strenger ist als bei Texten.
Okay. Und bei einer Website-Abbildung von einem KI-generierten Foto eines Schülers, wie ist es da mit der Kennzeichnung? Müsste man da vielleicht sogar noch ganz klar dazu schreiben, dass dieser Schüler nicht real existiert? Oder gibt es da irgendwie eine Zusatzinfo, die eingespielt werden muss?
Genau, das geht ja schon in diese Richtung Deepfake. Deepfake heißt ja nicht immer nur, dass man irgendwelche kriminellen Energien da hat, sondern das muss definitiv gekennzeichnet werden.
Okay, spannend. Und jetzt dann, um das abzurunden und auch nochmal klarzumachen, dass es, glaube ich, eher um Transparenz als um Kennzeichnung als solches geht. Wenn eine Schule zum Beispiel ein KI-Chatbot einbindet bei sich auf der Seite, der Elternfragen beantwortet, wie ist es da? Ist es da auch einfach entsprechend wichtig, dass nochmal klar ist, das ist keine natürliche Person, sondern das ist ein Chatbot?
Richtig. Bevor die Eltern das erste Mal oder jedes Mal, wenn sie auf der Seite sind und mit diesem Chatbot sprechen wollen, dann sollten sie darüber aufgeklärt werden, dass es ein KI-Tool ist, dass es nicht immer die Wahrheit sagt, dass man keine personenbezogene Daten da eingeben muss, etc. Genau. Also auch letztendlich eine Kennzeichnungspflicht, aber eben auch eine Art der Transparenz, die Schule herstellen muss.
Okay. Das heißt, nur noch mal so ein bisschen zusammengefasst, dass wir es einmal noch mal in einem kleinen Päckchen haben. Wenn wir von der Kennzeichnungspflicht sprechen, dann ist es vor allem eben auch eine Transparenzpflicht oder vordergründig die Transparenzpflicht, dass klar ist, wann und wie mit KI gearbeitet wird. Und dass es wahrscheinlich in den meisten Fällen empfehlenswerter ist, einmal mehr klar zu machen und sichtbar zu machen, dass man mit KI gearbeitet hat, als dass man das versäumt und zu wenig macht. Ich finde das übrigens aus dem Grund auch wertvoll, weil man natürlich auch dadurch immer klar macht, dass man ein Hilfsmittel hatte, auch als Lehrkraft, und auch immer das Bewusstsein bei den Lesenden weckt, dass bestimmte Dinge vielleicht mit einer höheren Aufmerksamkeit gelesen werden und man eben nicht einfach blind drüber liest. Sowieso eine wichtige Fähigkeit, die wir jetzt, glaube ich, alle erlernen müssen, ein bisschen kritischer zu sein, vielleicht einmal mehr nachzufragen. Insofern, glaube ich, ist das nochmal ein guter Grund, um dann nochmal genauer hinzugucken. Okay.
Gleichzeitig kann es vielleicht auch andere motivieren zu sehen, schau mal, da kann man ja auch, könnte ich in Zukunft auch KI nutzen für solche Dinge, wenn ich es dann auch entsprechend kennzeichne. Ne? Also so ein bisschen dieses Modell lernen kann das ja dann vielleicht auch ein bisschen verstärken.
Absolut.
Super.
Das stimmt, absolut.
Wir kommen langsam zum Ende. Und Antonia, du hattest eben irgendwann mal erwähnt, wir stehen ja noch relativ am Anfang. Das denke ich auch. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Und jetzt aber mal auf deinen Fachbereich bezogen. Was, auch wenn du nicht in die Zukunft blicken kannst, aber was denkst du, was kommt so in den nächsten 12 oder auch 24 Monaten juristisch noch auf Schulen zu?
Die KI-Nutzung wird natürlich nicht weniger, ne? Also es wird im Zweifel immer mehr und es gibt auch immer mehr tolle Tools, die Schülerinnen und Schüler vielleicht sogar viel eher nutzen als die Schulen. Also da ist es eben wichtig zu schauen, auch da, ich kann nicht immer nur wiederholen, schaffen Sie sich ein gutes Regelwerk, denn da wird es immer komplizierter, auch in Zukunft, ne? Also das kommt auf die Schulen zu. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon in 12 oder 24 Monate haben, aber die Tendenz wird immer mehr dahin gehen, auch digital souverän zu werden. Und das bedeutet, es wird immer mehr eigene kleine KI-Instanzen geben, die unabhängig sind von den großen Playern. Und da bin ich tatsächlich auch in einige Projekte schon eingebunden, die das planen. Na, die sagen, wir haben, so wie früher hatten wir erst das Internet und irgendwann entwickelte sich ein rechtssicheres Intranet für erst Unternehmen, aber jetzt haben das Schulen ja auch. Und so wird das auch perspektivisch sicherlich in Schulen geschehen. Ja, also noch sind wir da und haben diese großen Systeme, aber wir werden sicherlich dahin gehen, dass wir kleinere, sichere Datenschutz- oder regelkonforme KIs entwickeln werden, die das Leben auch einfach an Schulen, glaube ich, dann einfacher macht.
Vielleicht an der Stelle auch diese motivierende Tatsache, es hat sich ja seit der Veröffentlichung von ChatGPT in 22 jetzt doch auch schon einiges bewegt und es haben sich einige in die Spur begeben und es scheint doch so zu sein, dass sich einige Dinge etwas agiler und schneller bewegen als vielleicht damals, als es mit dem Internet losging. Insofern vielleicht da auch nochmal so ein bisschen die Motivation, die Wertschätzung, dass vielleicht doch einiges auf den Weg gebracht wird und wurde. Insofern ist das vielleicht auch mal ein guter Gedanke, ein optimistischer. Jetzt wäre meine Frage noch stellvertretend für alle Lehrkräfte, die zuhören, vielleicht eben auch Schulleitungen, die zuhören. Hast du eine Quelle oder einen Tipp, wo man sich vielleicht informieren kann zu, ja, juristischen Themen in Bezug auf diese Themen? Also wo kann man vielleicht ein paar Informationen erhalten, die aktuellsten vielleicht auch, um auch immer rechtssicher zu handeln? Hast du da irgendwie einen Tipp, bis auf natürlich dich regelmäßig in Updates in unserem Podcast hier einzuladen, damit du uns up to date hältst?
Das ist schwierig, weil es ist genau wie du sagst, es entwickelt sich so unglaublich schnell. Ich persönlich habe tatsächlich eine wiederkehrende Erinnerung und schaue direkt bei der Europäischen Kommission. Und dann, ich zögere so ein bisschen, ob ich das jetzt hier empfehle, aber es gibt natürlich, und das nutze ich auch tatsächlich, es gibt natürlich auch KI-Agenten, die einem die täglichen Neuigkeiten zusammenfassen. Das mache ich auch. Ich habe jeden Tag so ein Morning Briefing quasi. Und dann sagt mir, dann ist das so ein Rechercheauftrag, habe ich dahinterlegt. Und dann wird gescannt, was ist gestern alles passiert im Rahmen von KI und Bildung in der Entwicklung, europäischen Entwicklung. Das ist das, was mich interessiert. Es ist auch wichtig, was in Amerika passiert, ist es klar, oder in China und so weiter. Aber tatsächlich ist das vielleicht auch ein ganz guter, gangbarer Weg. Ganz besonders, wenn man sich überlegt, wir haben alle wenig Zeit, ne? Und haben alle also ich vielleicht jetzt nicht, das ist schon mein Beruf, aber Lehrkräfte beispielsweise, ne, die sind ja nicht Lehrkraft geworden, um sich mit KI auseinanderzusetzen. Aber um da recht schnell irgendwie Informationen zu bekommen, ist das vielleicht ein gangbarer Weg.
Super. Vielen Dank, Antonia. Ich hoffe, den Zuhörern hat es jetzt genauso gut gefallen wie uns. Ich habe das Gefühl, man lernt immer wahnsinnig viel in den Gesprächen mit dir. Insofern danke, dass du dein Wissen hier wieder geteilt hast. Und wie Cynthia schon gesagt hat, das wird hoffentlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Und zusätzlich bist du ja auch regelmäßig in unseren Webinaren, wo du dann ganz konkret auch Fragen von Lehrerinnen und Lehrern beantworten kannst, was ich auch immer super finde. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gern. Es macht mir immer wieder Spaß mit euch. Dito. Also bis aufs Weitere.
Kreide KI Klartext, der Vorbildspodcast rund um Schule und KI.